In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus verkündete das Evangelium und rief zur Umkehr auf. Der Evangelist Markus lokalisiert diese Predigt Jesu in Galiläa. Nachdem er sich hatte von Johannes im Jordan taufen lassen und dann 40 Tage in der Wüste geblieben war, zieht Jesus durch die verschiedenen Ortschaften rund um den See Genezareth und verkündet das nahe Reich Gottes. In der Lesung aus dem ersten Petrusbrief ist von einer anderen Verkündigung Jesu die Rede gewesen. Christus ist zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Christus ging zu den Geistern im Gefängnis und predigte ihnen. Wer sind diese Geister und was hat Jesus den Geistern gepredigt? Die Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler sind sich ziemlich einig, dass der Verfasser des ersten Petrusbriefs sich an dieser Stelle auf eine uralte Tradition bezieht. Und im Mittelpunkt der Tradition steht die Figur des Propheten Henoch. Henoch war ein direkter Nachfahre Adams. Er lebte 365 Jahre lang. Ob Sie das jetzt schön finden oder weniger schön, überlasse ich Ihnen, aber das war damals nichts Außergewöhnliches. Henochs Vater Jered hatte 962 Jahre gelebt. Und dessen Vater, also Henochs Großvater, wurde immerhin 895 Jahre alt. Das besondere Henochs bestand darin, dass er nicht starb, sondern, wie es im Buch Genesis heißt, von der Erde genommen oder in den Himmel entrückt wurde. Der Sohn Henochs, Methusalem, der lebte dann wieder 969 Jahre. Und der Urenkel Henochs, das war Noach. Und Noach lebte 950 Jahre. Dieser Henoch ist nun die fiktive Hauptperson mehrerer prophetischer Bücher. Die Texte haben es zwar nicht bis in den jüdischen Kanon, also in den Tanach, und auch nicht bis ins Alte Testament der Christen geschafft, aber sie gehören doch in den unmittelbaren Kontext der Bibel. Das älteste dieser Henoch-Bücher ist uns heute nur noch in altäthiopischer Sprache überliefert, aber das Original war auf Aramäisch geschrieben und stammt aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert. Darin wird erzählt, wie der besagte Henoch nach der Entrückung den Himmel und die Unterwelt durchschritt und im Himmel den Gerechten und in der Unterwelt den Sündern begegnete und dabei auch alle möglichen mythologischen Gestalten traf. Wir befinden uns also in der Phase unmittelbar vor der Sintflut, drei Generationen vor Noach. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass die Sintflutgeschichte im Buch Genesis mit der Feststellung beginnt: Das Trachten der Menschen war immer und überall nur böse. Wer das Alte Testament von Anfang an liest, den wird diese Feststellung vielleicht nicht überraschen. denn schon Adam und Eva waren ungehorsam gewesen gegenüber dem göttlichen Gebot, nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und der Text des Buches Genesis suggeriert, dass sie von der Schlange verführt worden waren. Und mit der Schlange assoziieren viele den Teufel. Oft wird aber übersehen, dass später noch eine andere Erzählung vom Ursprung des Bösen oder dem Ursprung der Sünde im Buch Genesis steht. Am Anfang des 6. Kapitels ist von Gottes Söhnen die Rede. Diese kamen auf die Erde und schwängerten Menschentöchter, und aus dieser Verbindung gingen im Alten Testament sogenannte Riesen oder wie es auch heißt, Helden der Vorzeit hervor. Dieses Tun der Gottessöhne missfiel dem Herrn. Und damit haben wir die zweite Erklärung des Bösen, das dann dazu führte, dass die Sintflut kam. Das Buch Henoch oder die Bücher Henoch malen diese Vorgeschichte der Sintflut weiter aus. Da wird dann erzählt, dass es 200 Engel waren, die vom Himmel herabkamen auf die Erde. Und jeder dieser Engel suchte sich mehrere und immer von den schönsten Frauen aus. Und nachdem sie die Frauen geschwängert hatten, brachten diese Gottessöhne oder Engel den Menschen bei, wie sie Pflanzen schneiden oder Wurzel schneiden konnten, also Nahrung produzieren. Und dann wird erzählt, dass die Nachkommen dieser Gottessöhne so viel von den Früchten der Erde aßen, oder in unserer Sprache könnte man sagen, so viele Ressourcen verbrauchten, dass für den Rest der Menschheit nichts mehr übrig blieb. Außerdem lernte die Menschheit von jenen Gottessöhnen, wie man Schwerter schmiedete und Waffen herstellte. Auf diese Weise kam der Krieg in die Welt. Und am Ende tritt dann im Henoch-Buch Gott selber auf. Er schickt den Erzengel Michael herab auf die Erde, um dort anzukündigen, dass alle ins Gefängnis geworfen werden sollten, um das Gericht zu erwarten. Jesus ist zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Die Geister im Gefängnis aus dem 1. Petrusbrief sind möglicherweise oder sogar ziemlich wahrscheinlich die Gefangenen aus dem Henoch-Buch. Also diejenigen, die vor Noah auf der Welt Böses getan haben. Das belegt auch der nächste Vers in der Lesung. Diese, also die Geister im Gefängnis, waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noahs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. Jesus ist herabgestiegen und predigte den Geistern. Das Evangelium wurde nicht nur in Galiläa verkündet, sondern auch, wenn Sie so wollen, in der Unterwelt. Vielleicht haben Sie sich einmal gefragt oder sind einmal gefragt worden, was es bedeutet, wenn wir im Glaubensbekenntnis beten, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Mit diesem Satz ist nicht das Sterben Jesu gemeint. Vom Tod Jesu handelt der Satz davor. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das lateinische apostolische Glaubensbekenntnis setzt dann fort, descendit ad inferos. Er stieg hinab in die Unterwelt. Manche sprechen auch von einer Höllenfahrt Christi. Im Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, das wir normalerweise beten, fehlt dieser Satz. Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn Sie ihn gleich nicht hören werden. Die Gemeinde singt Sepultus est, und dann setzt die Schola fort et resurrexit, also nach dem Begräbnis kommt sofort die Auferstehung. Aber wenn wir das Credo ernst nehmen und wenn wir diesen Text aus dem ersten Petrusbrief ernst nehmen, dann predigte Jesus nicht nur in Galiläa seinen damaligen unmittelbaren Zeitgenossen. Und dann gilt das Evangelium auch nicht einfach nur für alle darauffolgenden Generationen von Christen oder von Getauften, sondern dann richtet sich die frohe Botschaft an buchstäblich alle Menschen. Die Theologinnen und Theologen tun sich bis heute schwer mit diesem Gedanken des Abstiegs in die Unterwelt. Aber wir tun meines Erachtens gut daran, wenn wir den Verfasser des ersten Petrusbriefes so verstehen, dass das Evangelium auch zu Zeiten und an Orten und unter Umständen gilt, die wir uns kaum vorstellen können. Die ersten Christen stellten sich die Frage, wenn Jesus der Messias ist, was geschieht dann mit denen, die gestorben sind, bevor sie das Auftreten des Messias erleben konnten? In der Neuzeit, im Zeitalter der Eroberung, stellten sich die Menschen die Frage, wenn nur diejenigen in das Reich Gottes kommen, die getauft sind, was passiert dann mit all denen, die vom Evangelium nie etwas gehört haben? Und seit jeher fragen sich die Menschen, wenn jemand Unrecht getan hat, dass ihm vielleicht später sogar leid tut, dass er oder sie aber nicht mehr wieder gut machen kann, was passiert mit all denen? Jesus ist zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, vielleicht gefangen in den eigenen Umständen, und hat ihnen gepredigt. Und die Hoffnung bezieht sich nach der Auffassung des Verfassers des ersten Petrusbriefes auf die Taufe, die, wie er schreibt, dazu dient, nicht den Körper vom Schmutz zu reinigen, sondern als eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Ein reines Gewissen. Damit ist nicht die Überzeugung gemeint, selber immer alles richtig getan zu haben. Reines Gewissen, das bedeutet, zu glauben und zu hoffen, dass sich die Predigt Jesu, das Evangelium, an alle richten. Zu glauben und zu hoffen, dass die Worte Jesu in Erfüllung gehen, dass wir das Reich Gottes sehen werden. Auch wenn wir nicht wissen, ob das vielleicht in einem anderen Leben sein wird. Amen.